Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Jede Wissenschaft hat ihre Sicht auf den Effekt, der derzeit bei Wahlen in Europa zu beobachten ist. Den erst prognostizierten, dann vollzogenen Ruck nach rechts. Die Taz-Kultur hat dazu den Medienwissenschaftler Simon Strick im Interview, der erklärt, warum Rechte im Netz längst kultureller Mainstream sind und warum rechte Parteien als chronische Opposition das Spiel auf Social Media immer gewinnen. Auf die Frage, ob wir in einen neuen Faschismus schlittern, antwortet er, nein, wir wachsen in einen hinein. Die neue Rechte sei eine leicht erreichbare Mediensphäre, die den klassischen Öffentlichkeiten Konkurrenz macht. Neofaschismus ist heute Lifestyle, Gegenkultur und Parallelöffentlichkeit. Er greift nicht als totalitäre Struktur von oben, er wird in sozialen Netzwerken von Influencern, Alternativmedien und NutzerInnen von unten gebildet. Soweit der Medienwissenschaftler. In der Süddeutschen bietet der Gewalt- und Extremismusforscher Wilhelm Heidmeier einen soziologischen Erklärungsversuch, warum die AfD vor allem bei jungen Leuten so beliebt ist. Er spricht von intergenerationaler Weitergabe demütigender Erfahrungen in der Systemumstellung der 1990er Jahre, von negativen Erfahrungen des durchschlagenden Umstellungsparadigmas bei der staatlichen Wiedervereinigung, von einem längerfristigen Prozess, der bereits seit Beginn der entsicherten Krisenjahrzehnte, also etwa seit der Jahrhundertwende, eingesetzt hat. Es ist ein Prozess der Demokratieentleerung. Der Apparat funktioniert, das Vertrauen erodiert. Ein idealer Nährboden für die weitere Ausbreitung des autoritären Nationalradikalismus. Während zur soziologischen Erklärung das Bemühen um möglichst exakte Begrifflichkeit gehört, lässt sich gleich daneben in der Süddeutschen beobachten, wie die Polemik eines Schriftstellers ihren Punkt mit möglichst drastischer Metaphorik macht. Mir wird, schreibt Elias Hirschel, schlecht bei dem Gedanken, was ausländische Medien titeln werden, wobei einem beim Weiterlesen auch schlecht werden kann. Die letzten Wochen, heißt es da, hat sich die kommende Wahl schon wie ein stetig wuchernder Abszess angefühlt, der mit jeder Umfrage größer und fester wird. Und irgendwie ist es natürlich erleichternd, wenn er dann zu Wahlschluss endlich aufplatzt, all der Eiter, das ganze dahin fermentierte, zersetzte Gewebe sichtbar wird, Licht und Sauerstoff bekommt und man sich das Ausmaß des Schadens vor Augen führen kann. Andererseits ist da jetzt eine offene Wunde und der Guardian und die Süddeutsche Zeitung schauen sie sich entsetzt an und rufen, Junge, geh bitte endlich zum Arzt, schreibt Hirschel nicht im Guardian, sondern in der Süddeutschen, aber rundet er die Metapher ab, Österreich geht nicht zum Arzt, nie. Die Taz-Kultur nutzt die Institution der Rubrik Berichtigung für einen Kommentar. Am Vortag habe ein Titel gelautet, pure Fiktion hält nicht mehr mit. Und das habe nebenbei ganz gut die Fassungslosigkeit auf den Punkt gebracht, die einen den Tag über immer wieder beschleichen konnte angesichts der Ereignisse in Österreich. In der Taz ist die Berichtigung eine institutionalisierte Kolumne. Dass ein historisches Bauwerk mit einer Berichtigung versehen wird, kommt dagegen eher selten vor. Jetzt aber in London, Westminster Abbey. Wieland Freund nennt es in der Welt einen Punktsieg für die Brontës, weil es um die zwei Punkte auf dem E am Ende des Namens der drei schreibenden Schwestern dieses Namens geht, das sogenannte Trema, das auf der entsprechenden Gedenktafel fehlte, wodurch streng genommen nicht der legendären Schwestern Brontë, sondern irgendwelcher Schwestern Bront gedacht wurde. Wie der britische Guardian vermeldet, wurde der Fehler auf Drängen von Sharon Wright, Redakteurin der Brontë Society Gazette, nach langen 85 Jahren endlich korrigiert. Man kann das für eine Kleinigkeit halten, sinniert Wieland Freund. Man könnte allerdings auch daran erinnern, dass die Schwestern Brontë zu ihrem wahren Namen einen langen Weg gegangen sind. Als sie gemeinsam ihre ersten Gedichte veröffentlichten, taten sie das unter männlichen Pseudonymen. Der romantische Dichterfürst Robert Southey hatte ihnen zuvor von weiblicher Dichtkunst grundsätzlich abgeraten. Was vom enormen Einsichtspotenzial von Berichtigungen zeugt, in welchem Lebensbereich auch immer. Also mehr davon.